Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Nach über 6 Wochen rollt der Ball wieder. Ein tolles Gefühl. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 von Hoffefunk, eurem TSG-Fan-Podcast. Vor 10 Minuten ist das Testspiel gegen Wien-Wiesbaden zu Ende gegangen. Jonas und ich haben die Partie verfolgt und wollen sie nun gemeinsam analysieren und über alle anderen Themen sprechen, die in der Vorbereitung wichtig werden. Hierbei werden wir auch eure Meinung wieder mit einbeziehen.
Hallo auch von meiner Seite, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Jonas, wie hat dir der Kick in Zutzenhausen gefallen? Was ist dir besonders ins Auge gefallen?
Ja gut, das Erste, was einem natürlich direkt ins Auge gefallen ist, oder was man auch schon vor Anpfiff gemerkt hat, dass es das Spiel nicht 90 Minuten ging, sondern eben 100 Minuten, weil es eben keine 2 Halbzeiten waren, sondern 4 Halbzeiten à 25 Minuten.
Ja, stimmt. Ich habe das gar nicht richtig verstanden. Also ich habe das erst im Laufe des Spiels quasi gecheckt, ehrlich gesagt.
Ja, ich hatte das Glück, ich habe das zufällig dann gelesen, als die TSG auf Social Media dann die Aufstellung gepostet hat. Da stand ganz klein drüber, heute eben 4x25 Minuten. Und ich glaube, die Trainer haben sich einfach darauf geeinigt. Dann haben die Spieler auch durch die Hitze mehr Zeit zum Trinken. Die Trainer können mehr taktische Hinweise geben. Man kann besser Systeme ausprobieren. Man kann besser Spieler rein und raus machen. Es ist einfach blockweise und deswegen... Ja, war es einfach wahrscheinlich für die beiden Trainer in der Vorbereitung das Beste.
Ja, spannend, weil tatsächlich wollte ich gerade genau das fragen, was so die Gründe dafür hätten sein können, aber das finde ich schlüssig. Klar, es war jetzt aufgrund des leichten Regens nicht so warm, aber gerade die anderen Gründe könnten wirklich sein. Und was ich auch denke, wir haben aktuell einen so großen Kader, den wir natürlich auch brauchen, dass es sinnvoller ist, vielleicht sogar diese Vierteilung zu haben.
Ja, obwohl der große Kader natürlich auch nur deshalb entstanden ist, weil man doch dann einige Jugendspieler mit hochgezogen hat oder von der zweiten Mannschaft. Aber dafür ist die Vorbereitung ja da, dass Jugendspieler ihre Chance erhalten. Und deswegen fand ich es absolut richtig, dass so viele Spieler mitgenommen wurden. Und sind wir mal ehrlich, bei so einem Spiel, bei so einer Hitze, alle Spieler waren jetzt 3-4 Wochen in Urlaub. Da wird auch ein André Kramaric froh gewesen sein, wenn er weiß, er spielt 45 Minuten oder 50 in diesem Fall, eben 2 Blöcke. Und dann hat er quasi seine Ruhe und darf unter die kalte Dusche.
Ja, das kann wirklich sein. Wobei, ich weiß nicht, wie bei dir südlich von Karlsruhe das Wetter gerade ist, aber ich bin ja hier in einem 30, 40 Kilometer Umkreis in Nordbaden und hier ist nicht so warm. Also ich glaube, in Zutzenhausen hat es so 24 Grad bewölkt. Also es war eigentlich, klar etwas schwül, aber eigentlich angenehmes Fußballwetter. Aber das war vielleicht gar nicht unbedingt zu erwarten.
Ja, erstens kann man es nicht erwarten und zweitens mal, selbst wenn das Wetter mitspielt und es jetzt nicht unerträglich warm wird, ist trotzdem Anfang der Vorbereitung. Und man will ja natürlich auch so viele Spieler wie möglich sehen.
Ja, absolut. Und deswegen waren es ja dann auch ein paar Minuten mehr, also insgesamt 100 Minuten. Was wir jetzt vielleicht machen könnten, bevor wir nochmal so ein bisschen auf die spezifischen Erkenntnisse eingehen. Ich habe mit Gunnar vom Podcast Niemals Erste Liga gesprochen. Das ist der Fußball-Podcast über Wien Wiesbaden und der hat mir so ein bisschen erläutert, wie es eigentlich bei Wiesbaden aussieht. Die haben sich ja 8-mal geschlagen in der zweiten Liga, sind jetzt wenig überraschend abgestiegen, aber wie gesagt, erst relativ spät, relativ knapp in Anbetracht der finanziellen Mittel und er hat mir so ein bisschen erzählt, dass es halt aktuell einen großen Umbruch im Kader gibt, teils gewollt, teils ungewollt und es aber noch gar nicht so viele Neuzugänge gibt. Also Wien Wiesbaden hat aktuell einen definitiv zu kleinen Kader, um in der dritten Liga bestehen zu können. Und man will jetzt auch so ein bisschen abwarten, vermutet Gunnar, weil man in der letzten Saison auch eine hohe Fluktuation hatte und da sehr viele Schnellschüsse gemacht hat, die nicht so richtig gut ausgingen. Also aktuell steht ja noch, ich weiß nicht, der Name sagt dir bestimmt was, Jonas, Manuel Schäffler steht aktuell noch unter Vertrag. Der hat ja genetzt wie blöde in der zweiten Liga.
Ja, das ist der große, wuchtige Stürmer.
Genau, 31 aber auch schon. Aber da gibt es viele Gerüchte, dass er vielleicht geht. Er war jetzt auch gar nicht dabei, meine ich, ne?
Nee, ich habe ihn auch nicht gesehen.
Aber wer auch sehr gut gespielt hat und ja auch Bundesliga-Erfahrung hat, ist Stefan Aigner, der zum Beispiel bleiben wird. Aber insgesamt, das ist interessant, hast du den Kommentar auch gehört, Stefan Aigner, der wirklich nicht mehr allzu jung ist, 32 Jahre alt, der Gute, hat 100 Minuten durchgespielt in der Vorbereitung. Eigentlich fast ein Skandal, oder? Wie siehst du das als Fußballer, Jonas?
Da sollte man sich dann eher als junger Spieler fragen, warum der Trainer, wie alt ist er?
32.
35?
32.
Wie viel? 32. Okay, 32, dann doch, aber es ist auf jeden Fall fortgeschrittenes Fußballeralter. Ja, ja. Warum quasi ein 32-Jähriger die Luft hat, 100 Minuten durchzuspielen und andere, was weiß ich, 25-Jährige eben froh sind, wenn sie nach 75 endlich den Platz verlassen dürfen. Aber vielleicht ist Aigner da einfach auch nur ein Laufwunder.
Ja, vielleicht, und er ist natürlich auch vom Niveau her sehr hoch. Also ich würde jetzt Gunnars Aussage so zusammenfassen, vielen Dank nochmal an den Podcast Niemals Erste Liga und an ihn, dass Wien Wiesbaden, auch wenn man den aktuellen Kader sieht, nicht unbedingt um den Wiederaufstieg mitspielen wird. Natürlich haben sie einen überdurchschnittlichen Kader für die dritte Liga, aber gerade Stand jetzt ist das keins der Top-Teams der dritten Liga und das ist vielleicht auch interessant für die Einschätzung unseres Spiels gegen sie. Und wie gesagt, der Kader war auch zu klein. Das hat der Kommentator auch gemeint. Ich glaube, 3 Spieler oder so haben durchgespielt. Und du kennst es ja auch von eurer Vorbereitung in der Bezirksliga. Es wird eigentlich immer getauscht. Und selbst bei normalen Spielen spielt man nicht 90 durch eigentlich.
Ja, man guckt natürlich in der Vorbereitung schon, dass man so viele Spieler dabei hat, dass man jetzt niemanden sich totrennen lässt, außer vielleicht mal 1, 2 Spieler, die das vielleicht können. Wie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein Stefan Aigner, wenn der das kann.
Scheinbar,
aber es macht doch einfach keinen Sinn in der Vorbereitung, jemanden so lange durchspielen zu lassen, weil man will trotzdem immer, dass die Spieler alles geben. Das heißt, ob ein Spieler dann nach 3 Wochen Brasilienurlaub 10 Kilo zu viel hat und zurückkommt, dann will man trotzdem, dass er 45 Minuten alles gibt. Ein anderer Spieler kann vielleicht 60 Minuten alles geben. Ein anderer nur 30 Minuten alles geben. Aber du willst keinen Spieler auf dem Platz haben, der 45 Minuten alles gibt und danach die anderen 45 Minuten nicht mehr kann und auf dem Platz steht. Also die Zeit, wo du auf dem Platz stehst, sollst du alles geben können und sollst dich komplett auspowern. Und deswegen auch wahrscheinlich diese Blockformation. Das zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob es dir heute aufgefallen ist, zum Beispiel in Belfodil hat heute nur 25 Minuten gespielt. Natürlich ist der Grund, weil er wahrscheinlich nicht die Luft hat für mehr.
War ja ewig verletzt. Ah, das ist interessant, ist mir nicht so aufgefallen, welche Spieler jetzt genau wie viel gespielt haben. Bei manchen anderen habe ich mehr drauf geachtet. Was ich noch für eine Frage hätte, ich bin ja jetzt schon etwas länger raus aus dem aktiven Fußball, um genau zu sein, sehr lange. Wir haben ja eben auch kurz drüber geschrieben. Es ist ja oft so in der Vorbereitung, dass quasi gemischt wird aus potenziellen Stammspieleranwärtern und potenziellen Ersatzspieleranwärtern. Kannst du da vielleicht sagen, was da der Grund ist? Weil man sollte ja normalerweise meinen, man versucht ein Team, dass sich das langsam einspielt. Oder spielt es in der Vorbereitung jetzt erstmal keine Rolle? Weil es sind ja auch noch 4 Wochen.
Das spielt in der Vorbereitung erstmal jetzt nicht die große Rolle, gerade gegen einen unterklassigen Gegner. Okay. Weil das Ergebnis ist, sind wir mal ehrlich, das Ergebnis ist zweitrangig. Sebastian Hoeneß, ob das heute 10-0 ausgeht oder 5-0 oder 2-0, klar, 2-0 wäre jetzt ein bisschen schlecht gewesen.
Ja, aber 2-2 wäre schon übel, ist mal ganz ehrlich. Ne?
Ja, natürlich. Aber im Endeffekt ist das Ergebnis zweitrangig.
Okay.
Und es geht um Erkenntnisse. Das heißt, du versuchst in beiden Mannschaften, egal ob das jetzt die erste oder zweite Halbzeit war, versuchst du immer eine Achse zu haben. Deswegen hat zum Beispiel Kramaric die ersten 45 oder die ersten 50 Minuten eben gespielt. Und man hat ganz genau gesehen, unter Burt, Baumgartner, die ja so ähnliche Spielertypen sind, haben dann in der zweiten Halbzeit gespielt. Sodass immer so die Achse vorhanden war. Oder auch in der ersten Halbzeit Hübner, ein gestandener Bundesliga-Innenverteidiger, dann Bogarde nebendran gestellt und in der zweiten Halbzeit dann eben Biko und Posch waren da ja,
genau,
wo Vogt auf der 6 gespielt hat. Also dass immer quasi eine Achse dabei ist, die aufgefüllt wird mit jungen Spielern.
Ah ja, interessant. Und dann fängt man wahrscheinlich an, umso näher die Saison rückt, dann eher die Stammformation zusammen zu führen. Und dann die richtige Viererkette, okay.
Ja, auf jeden Fall.
Dann gucken wir doch mal wirklich jetzt auf das Spiel. Es ist 7-1 ausgegangen. Darf man jetzt natürlich nicht zu hoch hängen, du hast es gerade gesagt. Aber was ist dir da besonders aufgefallen? Jetzt gerade vielleicht in taktischer Hinsicht. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht tatsächlich.
Also das Erste, was mir aufgefallen ist, dass Sebastian Hoeneß sehr viel geredet hat.
Ja.
Und vor allem auch, was einem selbst auffällt, wenn man Amateurfußball spielt, diese Sprüche, die Sebastian Hoeneß sagt, die kommen einem selbst alle bekannt vor. Das ist nichts Neues. Zurück in die Grundformation, Struktur, Kontrolle, solche Sachen. Oder geh drauf, zieh mehr in die Mitte. Also auch im Profifußball wird das Rad nicht neu erfunden. Das sind ganz einfache Dinge. Aber wichtig ist als Erkenntnis, Sebastian Hoeneß ist jemand, der lebt da draußen. Also der geht mit und der gibt auch viele Kommandos. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Und natürlich sind wir draufgegangen. Natürlich hatten wir 70-80% Ballbesitz gerade am Anfang. Aber wie gesagt, da muss man auch sagen, es war wie in Wiesbaden und nicht mal irgendwie Augsburg oder sonst irgendwas.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine mir trotzdem einzureden, dass wir grundsätzlich relativ hoch gepresst haben. Ich denke jetzt nur letztes Jahr an das Spiel, da waren wir ja schon viel weiter in der Vorbereitung, beziehungsweise es war ja schon Pokal gegen die Würzburger Kickers, die vielleicht gar nicht auf einem so viel höheren Niveau sind als wir in Wiesbaden. Und da haben wir uns brutal schwer getan und auch schwerer getan, Großchancen rauszuspielen. Aber du hast natürlich recht, das erste Spiel so hochzuhängen. Aber im Prinzip hat er, würde ich sagen, vorerst hat er bestätigt, was er auch gesagt hat. Also hohes Pressing und schnelles, vertikales Spiel nach vorne, habe ich zumindest beobachtet.
Und was auch extrem krass war, ist, dass trotz Viererkette die kompletten 100 Minuten die Außenverteidiger, gerade am Anfang,
das wollte ich auch gerade sagen.
Kaderabek und Stafelidis, die standen wie damals in der Fünferkette, so hoch, also wie in der offensiven Dreierkette, so hoch standen die, obwohl es nur eine Viererkette war. Aber das kann man ganz bestimmt nicht in der Bundesliga erwarten. Also da fliegt dir das da hinten um die Ohren.
Lustig.
Aber heute auf jeden Fall hat es gepasst.
Genau das habe ich tatsächlich auch gedacht, hat mir auch auf eine Art imponiert. Gerade auch, wir haben es ja schon wirklich mehrfach gesagt, dass wir skeptisch sind bezüglich Sko in der Viererkette links. Aber in der heutigen Rolle hat das wirklich funktioniert. Aber das kannst du eben nicht spielen gegen Mönchengladbach oder gegen Leverkusen so, würde ich auch behaupten. Die Frage ist natürlich, man könnte da natürlich auch wieder so ein bisschen rumtricksen, indem man sagt, dass der Sechser, der jetzt zum Beispiel in den zweiten 50 Minuten Vogt war, stark mit absichert. Aber ist natürlich eine sehr riskante Variante, die wenige Vereine spielen. Bayern spielt das zum Beispiel ganz, ganz massiv mit Alphonso Davies.
Ja, aber wie gesagt, bei Bayern funktioniert das Spiel aber auch ein bisschen anders. Bayern, wie ich es auch schon mal in der alten Folge gesagt habe, Bayern ist eben eigentlich die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die eben die Außenverteidiger so extrem hoch stehen lassen kann, ohne dass es hinten brennt. Einfach nur, weil die Qualität einfach so wahnsinnig hoch ist. Und weil die Gefahr einfach auch wirklich nicht so hoch ist, dass im Mittelfeld Bälle verloren werden. Also ein Thiago und ein Goretzka ist dann einfach nochmal ballsicherer. Das ist ja einfach das Spiel von Bayern München. Da werden nicht so viele Bälle verloren. Und wenn, dann wird er sofort zurückgeholt von jedem. Und natürlich das enorme Tempo von Alphonso Davies ist natürlich auch nicht das Schlechteste, was man haben kann.
Ja, absolut. Das wollte ich eigentlich auch damit sagen. Ich wollte damit sagen, es geht schon, aber ob das jetzt wirklich für uns realistisch ist, würde ich auch stark bezweifeln. Und was würdest du sagen? Das ist ja auch so eins unserer Fetischthemen, Vierer- oder Fünferkette. Wir haben jetzt, wenn ich das richtig beobachtet habe, nicht eine Sekunde die Fünferkette gespielt. Wie aussagekräftig findest du das?
Ich könnte mir schon tatsächlich vorstellen, dass das heute doch mehr, also ziemlich aussagekräftig war. Auch wenn man natürlich jetzt nicht wegen einem Testspiel jetzt auf die ganze Saison Rückschlüsse ziehen lassen sollte. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Fünferkette dieses Jahr oder nächstes Jahr jetzt in der kommenden Saison kaum eine Rolle bei uns spielen wird. Weil sonst hätte man es zumindest mal ausprobiert. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn wir dann mal gegen einen besseren Gegner testen oder vielleicht mal in einem Punktspiel.
Ja, gegen Mainz in 2 Wochen, glaube ich.
Genau, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, wenn er quasi dieses System auch in seine Systeme mit aufnimmt, weil ein Trainer will ja immer mehrere Systeme spielen können. Aber momentan habe ich nicht das Gefühl, dass die Fünferkette ein Teil davon sein wird. Gerade auch ein klares Statement war für mich, dass er Vogt auf die 6 gestellt hat.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass natürlich muss man jetzt sagen, in dem Fall war das nicht besonders so, aber wir haben ja letzte Folge wirklich darüber geredet, inwiefern Vogt so als abkippender Sechser fungieren kann. Und ich fand ihn heute wirklich gut. aber es war eben auch nur Wien Wiesbaden, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und Grilitsch ist halt auch potenziell die gleiche Position.
Ja, wenn ich sogar Grilitsch noch ein bisschen offensiver ist, aber ich kann mir irgendwie kein System vorstellen, wo Grilitsch und Vogt gleichzeitig im Mittelfeld spielen, muss ich ehrlich sagen. Und also, wie ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, und dazu stehe ich auch immer noch, Vogt ist kein Bundesliga-Sechster auf dem Niveau von unserem Kader. Er ist für mich ein Innenverteidiger auf dem Niveau von unserem Kader, auf Europa-League-Niveau, aber er ist für mich kein Sechser. Und ich glaube nicht, dass Kevin Vogt sich in diesem Jahr langfristig mit der Rolle anfreunden wird, dass er der Ersatz von Grilic wird.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier, das hat tatsächlich Nico gerade eben auf Twitter geschrieben. Er meinte, Vogt auf der 6 finde ich wirklich sehr interessant. Könnte der perfekte Ersatz für Grilic sein, falls dieser verletzt oder gesperrt ausfallen sollte. Da wir in 3 Wettbewerben vertreten sind, würde er bestimmt auf genug Spielzeit kommen. Da würde ich ihm schon auf eine Art zustimmen. Problem ist halt, wenn der ein Drittel aller Spiele macht, wird er nicht zufrieden sein.
Auf gar keinen Fall. Und das ist das, was ich meine. Selbst ja. Wenn er, sagen wir, selbst wenn er als Backup-Sechser gut genug wäre und dann die Spiele macht.
Das ist er auf jeden Fall, als Backup-Sechser.
Das ist er, ja. Ja, aber ich sehe ihn nicht auf der 6, wenn Grilic fit ist. Und damit wird sich ein Kevin Vogt nicht anfreunden mit der Rolle. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Lass uns mal ganz kurz ein bisschen unqualifiziert rumspinnen, ohne dass wir jetzt wirklich sehr viel gesehen hätten. Gehen wir mal davon aus, dass das System ist wirklich so mit dieser Viererkette, mit den hochstehenden Außenverteidigern, was ja auch, finde ich, gut klappen kann mit Skov und Kadera Beck. Wäre es dann nicht doch möglich, dass man quasi Vogt quasi als abkippenden Sechser benutzt, der mit absichert mit den 2 IVs und dass Grillo dann wieder eher so eine Achterrolle einnimmt, die er ja auch wirklich gerne spielt, ist mein Eindruck.
Kann ich mir nicht vorstellen, nee. Grilic ist jemand, der gerne das Zentrum übernimmt.
Ja, meine ich ja.
Und der nicht irgendwie, nee, kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Ja, ich bin gespannt. Ich fände es nur spannend, und das ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, dass sowohl Vogt als auch Grilic beide gleich viel gespielt haben. Und man bisher, also ich bin mir nicht sicher, was sich Sebastian Hoeneß denkt. Vielleicht testet er gerade wirklich noch. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich diese Idee, die ich gerade gesagt habe, so ideal finde. Aber ich fände es einfach schade, wenn man Vogt nicht einplanen könnte. Aber warten wir mal noch ab, wenn jetzt gerade, ich denke, dass Vogt auf jeden Fall auch Einsatzzeit bekommen wird gegen Mainz, vielleicht dann auch wieder auf der 6, das dürfte dann deutlich aussagekräftiger sein.
Aber wir haben es ja auch über Pressing und Drucksituation gehabt, wo ja. Sebastian Hoeneß versprochen hat, dass er das spielen will. Mit einem Vogt auf der 6 und mit einem Grilic auf der 8. Und dann hast du noch einen 8 daneben dran. Und dann sagen wir mal, wir spielen 4-3-3. Weil das ist für mich schon eine Formation, die wird auf jeden Fall Teil der nächsten Saison sein. Weil heute haben wir es die ganze Zeit gespielt. Wir haben die Spieler für ein 4-3-3. Und Sebastian Hoeneß hat es auch gern bei Bayern 2 gespielt. 4-3-3 ist deswegen eine Formation, die man auf jeden Fall auf der Rechnung haben muss. Und jetzt sagen wir mal 4-3-3. Vielleicht auch eine defensive 4-3-3 mit einem 6er, 2 Achtern. Dann hast du einen Kevin Vogt auf der 8 und daneben noch, was weiß ich, einen Gacinovic oder einen Baumgartner oder sonst irgendwas. Oder einen Geiger. Das ist auf keinen Fall ein Mittelfeld zum Pressen. Auf keinen Fall. Grilic ist kein Spieler zum Pressen. Oder siehst du das anders?
Dazu kann ich ehrlich gesagt nichts Qualifiziertes sagen, wobei ich es immer am entscheidendsten finde. Und das hat heute, finde ich, insgesamt gut funktioniert, aber es war, wie gesagt, Wiesbaden, dass die offensive Dreierreihe gut presst und das hat gut geklappt. Auch gerade Jakob Bruun-Larsen, den ich heute auch wieder nicht ganz so ideal fand, aber der war wirklich bereit zu laufen und das hat mir wirklich gut gefallen. Aber du hast recht, natürlich muss das Mittelfeld mitmachen.
Und da das ist Mittelfeld muss mitmachen. Wenn einer das Kommando gibt zum Pressing, Also sagen wir mal, der Innenverteidiger spielt raus zum Rechtsverteidiger von Wiesbaden und einer gibt im Mittelfeld, von mir aus Grilic, gibt das Kommando zum Pressing. Dann laufen die Leute drauf und in der Sekunde ist für jeden auf dem Platz das Kommando, man schiebt eng zum Mann, damit keine Anspielstationen mehr da sind. Und dann kann nur der lange Ball folgen. Und dann wird gepresst, bis du den Ball hast oder bis der Ball im Aus ist. Und ich kann mir da, also Grilic ist das Gehirn im Mittelfeld. Der braucht als Achter, kann ich mir sehr gut als Pressing vorstellen, sowas wie Gacinovic und Geiger, so vor sich. Weil die sind halt einfach deutlich quirliger, deutlich schneller. So ein Gacinovic, ich habe es heute auch wieder gesehen, das ist im Mittelfeld der perfekte Mann zum fürs Pressing. Und deswegen wurde er auch geholt. Deswegen das Kevin Vogt-Thema, das wird verdammt interessant.
Ja.
Da bin ich auch noch sehr gespannt auf weitere Eindrücke. Aber sagen wir es so, wenn wir Viererkette spielen sollten, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Kevin Vogt eine zentrale Rolle in dieser Formation finden wird, bei unserer Konkurrenz.
Ja, da bin ich auch noch mal gespannt. Was man natürlich auch sagen muss, ist, Vogt hat eben diese Rolle in der Innenverteidigung noch gar nicht so oft gespielt. Also wir können das auch gar nicht komplett ausschließen, dass es nicht funktionieren könnte mit einem Tackling-stärkeren Innenverteidiger noch. Aber ich würde mal sagen, aktuell hat er durchaus Chancen, aber es ist sicherlich sehr, sehr spannend, gerade seine Personalie. Und was man auch sagen muss insgesamt, ich habe gerade mal so ein bisschen durchgeguckt und auch einen Tweet von Luis Löser von Hoffe News gesehen. Wir haben schon echt einen großen Kader. Man muss natürlich immer noch relativieren, dass wir eben in drei Wettbewerben spielen, aber jetzt nimm alleine mal, keine Ahnung, die 10 oder 8 mit so Leuten wie Baumgartner, Adamian, Kramaric, what the fuck, oder Gacinovic kann da auch noch spielen. Also, und im Prinzip haben wir nur eine dieser Positionen überhaupt zur Verfügung.
Ja, und in der Innenverteidigung wird es ja dann auch verdammt eng.
Ja.
Wenn da eine Position wegfällt und dann haben wir zwei Innenverteidiger. Und für mich ist Posch eigentlich der gesetzte Innenverteidiger und Hübner wahrscheinlich auch wegen seiner Kapitänrolle. Deswegen, und dann haben wir ja gute Backups auf der Innenverteidigerposition mit Akpoguma, mit Bicacic, mit Bogarde, der es heute auch gut gemacht hat. Ja. Deswegen kann ich mir deshalb vorstellen, dass Vogt deshalb eher als Backup für die Sechserrolle eingeplant wird. Ob er sich dann damit wohlfühlt, das kann keiner prophezeien.
Er kann sich ja auch theoretisch ins Team spielen, mittelfristig. Was man natürlich auch sagen muss, jetzt gehen wir mal rein, nur hypothetisch davon aus, wenn man ihn wirklich als Backup einplanen würde, sowohl für das defensive Mittelfeld als auch für die Innenverteidigung, wäre er schon ein sehr starker Mann. Gerade wenn Hoeneß sagt, okay, das ist meine Nummer 1, wenn jemand in der Innenverteidigung oder auf der 6 ausfällt, käme er schon auf relativ viel Einsatzzeit. Die Frage ist eben, was passiert, wenn er quasi merkt, dass er nicht zur Top 11 gehört. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Spekulation jetzt gerade.
Und überleg mal, Samer Sekou haben wir auch noch. Das ist dann mir fällt es fast sogar schon schwer, dieses Jahr irgendwie Geiger-Spielzeit zuzurechnen. Also genug. Wir haben wirklich einen verdammt großen Kader momentan.
Aber wie gesagt, wir müssen auch immer noch mal rechnen. Wir haben die letzte Saison erlebt und da sind wir nicht sehr weit gekommen im Pokal. Und hatten eben keine Euroleague und deswegen ist es natürlich nochmal was anderes. Aber wie gesagt, über Hoeneß konnten wir schon ein bisschen was erfahren. Und was mich tatsächlich auch überrascht hat, also da würde ich jetzt sagen, das war aber eher die Notlösung. Akpo hat ja Rechtsverteidiger gespielt, ich glaube sogar 50 Minuten lang.
Ja, aber ich glaube tatsächlich auch, dass das auch eher so eine Notlösung war, weil man jetzt da nicht genug Außenverteidiger jetzt zur Verfügung hatte. Obwohl man natürlich das hätte so machen können, dass ein Brennett quasi die zweite Halbzeit spielt und dass man dann irgendwie Akpoguma nochmal irgendwie für 20 Minuten in die Innenverteidigung gestellt hätte. Also weißt du, Brennett hat ja auch nur 25 Minuten, glaube ich, gespielt. Da hätte man, aber man weiß es nicht. Vielleicht ist Brennett auch nicht hundertprozentig fit. Weil ich glaube, es waren am Ende dann tatsächlich nur 3-4 Spieler, die am Ende nur 25 Minuten gespielt haben.
Vielleicht können wir zum Abschluss dieses Blogs uns nochmal kurz so ein bisschen vor Augen führen oder zusammenfassen, wer uns denn heute besonders gut oder eher nicht so gut gefallen hat. Ist natürlich ein bisschen schwierig, eben gerade weil es eben wie in Wiesbaden war. Aber trotzdem muss ich sagen, das ist natürlich jetzt gar keine Überraschung, war Kramaric einfach wieder krass drauf heute. Also da führt überhaupt kein Weg dran vorbei.
Das ist wirklich Dreh- und Angelpunkt. Das ist wirklich ein Da kommt auch ein Dabur bei weitem nicht mit. Man hat es ja heute gesehen. man hat, also so zum Zentrum, so in der Offensive, sollte ja Kramaric so die erste Halbzeit übernehmen und Dabur die zweite so ein bisschen. Und man hat einfach gemerkt, dass zwischen den beiden auch noch, was weiß ich, noch eine halbe Liga liegt. Kramaric ist wirklich ein Ausnahmekönner.
Gut, also wobei man auch sagen muss, Dabur hat sich natürlich weniger fallen lassen. Ne? Also was sieht man auch wirklich, wie weit sich Kramaric wieder fallen lassen hat. Das macht Dabur in der Form natürlich nicht. Und kann
Dabur, hat auch die meiste Zeit, linker Flügel gespielt und Baumgartner hat im Sturm gespielt die meiste Zeit in der Dreierkette, Dreierreihe
und offensiv. Und Kramaric hat ja wirklich überall und nirgends gespielt. Also der hat ja gar keine feste Position gehabt.
Ja. Was ich nochmal kurz sagen muss, taktisch, was ich extrem interessant fand, es waren ja immer drei Stürmer vorne und in der ersten Halbzeit waren es ja vorne Brun Larsen, Kramaric und auf Außen auch noch Belfodil. Und nach 25 Minuten, weil Belfodil, jeder, der Belfodil schon mal hat spielen sehen, trotz seiner Größe, das ist ein wahnsinnig dribbelstarker, flinker Typ, gut am Ball, den kann man absolut auf dem Flügel spielen lassen. Ja. Gar kein Thema. Aber dann kam ja nach 25 Minuten João Klaus. Und João Klaus hatte zwar viele Abschlüsse, weil er dann doch oft ins Zentrum gekommen ist, aber der stand die meiste Zeit auf dem rechten Flügel.
Bist du sicher? Ist mir in der Form nicht aufgefallen.
Der stand eher auf dem rechten Flügel, ja. Okay. Also der kam dann nur mal ins Zentrum, wenn jetzt der Ball über links gekommen ist. Und er hatte ja auch 3-4 gute Abschlüsse. Hätte ja auch durchaus ein Tor schießen können in seinen 25 Minuten. Ja, also auch einen guten Eindruck hinterlassen auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube nicht, dass er beweisen muss, gerade wenn man seine Torquoten der letzten zwei Saisons sieht, dass er Abschlüsse kann. Was ich aber wirklich gut fand, weil er hatte wirklich drei gute Abschlüsse im Zentrum, da war jetzt keine 100%ige dabei, aber das ist immer so leicht gesagt, aber du musst da erstmal stehen als Stürmer, ne?
Ja, den Torriecher hat er auf jeden Fall. Aber da muss man jetzt einfach abwarten, wie er sich auch im Training anbieten wird. Ja, und wenn er sich im Training anbietet, wie letztes Jahr oder vor zwei Jahren Joe Linton, dann wird er auch seine Spielzeit bekommen.
Ich bin da, wie gesagt, eher optimistisch. Man hat es heute auch nochmal gesehen, wenn man drauf geachtet hat, auch körperlich genau so ein Typ, den wir brauchen. Wirklich 1,90, bullig, aber trotzdem technisch nicht schlecht. Und ich glaube, er hat auch 50 Minuten gespielt tatsächlich.
Nee, kam am Ende nochmal. Ich glaube, er hat nur 25 gespielt.
Bist du sicher? Ich da.
Ja, aber er stand am Ende dann nur noch zwar, er stand außen am Ende, aber er wurde nicht mehr eingewechselt. Er hat nur von 25 bis 50 gespielt.
Ah, okay.
Gut. Und dann in der zweiten Halbzeit kam ja dann ein komplett neuer Block. Deswegen habe ich gesagt, ich glaube, Brennett, João Klaus, Elmkies, John haben nur 25 gespielt.
Ja. Was übrigens interessant war, was man vielleicht noch kurz einwerfen muss, auch Thema Personal, wer stand nicht im Kader? Ist es dir aufgefallen?
Nordfeld,
etwas oder wen überraschend. Meinst? Nordfeld hat doch einen Fußbruch.
Ah, stimmt, das ist ja schon länger her, ja, okay.
Wer fehlt im Kader? War auch auf allen Trainingsbildern immer mit drauf und wäre auf jeden Fall jemand für die Backup-Position gewesen.
Für welche Backup-Position? Gib mal einen Tipp.
Innenverteidigung.
Nuhu.
Ja. Da gab es auf Twitter auch schon wieder ein bisschen Überlegungen und würde ich gar nicht mal ausschließen wollen, dass es mit ihm vielleicht nicht weitergeht bei der TSG.
Ja, dass man ihn zumindest ausleiht. Weil er war ja doch dann schon, er war relativ teuer, glaube ich sogar.
Ja, und er hat ja wirklich auch bei Düsseldorf erst viel gespielt und dann wirklich gar nicht mehr. Und Düsseldorf hat jetzt auch nicht den Wahnsinnskader, muss man ehrlich sagen, sonst wären sie auch nicht abgestiegen, bin ich sehr gespannt, aber man sieht ja jetzt, gerade wenn wir Viererkette spielen würden, ist der Kader wirklich breit genug und offenbar traut man auch Bogarde zu, da eine Rolle zu spielen und man weiß ja sogar, dass Grilic da zur Not irgendwie aushelfen kann, Vogt zur Not da aushelfen kann, also
ja, also natürlich würde ich noch gern ein, zwei neue Gesichter sehen und es werden bestimmt auch noch welche gehen oder ausgeliehen werden. Lucas Ribeiro wurde jetzt ja zum Beispiel ausgeliehen. Stell dir mal vor, den hätten wir auch noch gehabt. Was für ein wahnsinniger, also theoretisch könntest du genauso in die Saison gehen und hättest gar keine Probleme.
Ja, ich bin weiterhin halt der Meinung, dass wir einen Linksverteidiger brauchen und das haben wir ja auch so ein bisschen rausgearbeitet. Ist natürlich jetzt die Frage, wie er Sko sieht und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht bei Instagram bekommen, die ich mal kurz einspielen will von Felix.
Ich hätte einen sehr spannenden Spieler für die Linksverteidigerposition bei der TSG. Und zwar Owen Wijndal aus der holländischen Liga von AZ Alkmaar. Er ist 1,76 groß, eigentlich optimale Größe für einen Linksverteidiger und wäre sicherlich so für 10 Millionen zu bekommen. Dazu ist er noch recht jung mit 20, passt er also perfekt in unser Anforderungsprofil. Und vom Spielertyp ist er recht ähnlich zu Nico Schulz. Er sucht oft die Tiefe, also man sieht immer, im Gegensatz zu Skov, der auch mal aus dem Halbfeld flankt, geht er eigentlich immer bis zur Grundlinie. Der Vorteil bei ihm wäre, dass man ihn für 10 Millionen Euro ungefähr bekommen könnte. Das wäre auf jeden Fall in unserem Budget. Und zum anderen könnte man ihm einfach damit locken, dass er bei uns natürlich auf der Stelle Stammspieler wäre. Man müsste sich zwar ab und zu mit Skov abwechseln, allerdings sollte das kein größeres Problem darstellen. Der Vorteil ist, dass er einfach ein bisschen unterm Radar fliegt, was einfach auch mit seiner Liga zu tun hat. Und dass man ihn für 10 Millionen bekommen könnte, was dann deutlich weniger ist, wenn man zum Beispiel einen Max verpflichten wollen würde, für den man dann so um die 17, 18 Millionen zahlen müsste. Deswegen ist er eigentlich so die beste Alternative, die ich entdeckt habe. Und was eben auch der entscheidende Vorteil ist, er ist halt deutlich stärker, weil er einfach ein ausgebildeter Linksverteidiger ist. Sehr, sehr schnell auch noch, gut im Zweikampf. Definitiv ein Kandidat und der uns sofort weiterhilft.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Also, er sagt, Owen Wijndal von AZ Alkmaar wäre ein interessanter Kandidat. Jonas, hast du da dich schon ein bisschen mit beschäftigt und eine Meinung dazu?
Ich stimme dem Felix da vollkommen zu. Es ist wirklich ein extrem interessanter Name und von der Liga und vom Alter und von der Position, es passt wirklich ziemlich alles. Das Einzige, wo ich wirklich nochmal nachhaken müsste und wo ich nicht ganz verstehe, wie er darauf kommt, dass wir Owen Wijndal für 10 Millionen Euro bekommen könnten. Er hat laut Transfermarkt.de jetzt schon einen Marktwert von 11 Millionen. Habe ich geguckt, okay, hat er vielleicht wenig Vertrag. Er hat aber noch Vertrag bis 2023 und ist niederländischer U21-Nationalspieler und hat sich auch bei AZ Alkmaar festgespielt. Das heißt, ein 20-jähriger Linksverteidiger mit Potenzial, der 3 Jahre Vertrag hat und 11 Millionen Marktwert hat, kann ich mir nicht vorstellen, warum wir den für 10 bekommen sollten.
Ja, also da muss man natürlich nochmal kurz sagen, klar, normalerweise bekommt man den nicht für 10 und ich würde auch nicht sagen, dass wir ihn für 10 bekommen würden, aber man muss natürlich sehen, und das hat sich ja bisher schon gezeigt, die Transferpreise sind auf eine Art eingebrochen, sodass ich schon auch glaube, dass er vielleicht für 12 zu haben wäre. Was ich ein bisschen problematischer sehe tatsächlich, weißt du, Jonas, wo AZ Alkmaar gelandet ist letzte Saison?
Ja, wenn du so fragst, wahrscheinlich nicht allzu gut.
Ja, im Gegenteil. Sie wurden Zweiter und sind jetzt ungesetzt in der Champions League Quali. Und das macht es natürlich für uns nicht einfacher. Natürlich gehe ich nicht davon aus, dass sie es schaffen werden, aber wenn ich jetzt nicht komplett auf den Kopf gefallen bin, bedeutet das ja, dass sie die Europa League sicher haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wenn sie scheitern an der Champions League, so wie wir damals gegen Liverpool, dann sind sie automatisch in der Europa League gesetzt.
Genau, was man jetzt natürlich sagen muss, er hat natürlich einen Punkt, der Felix, dass die holländische Liga durchaus ein Level unter uns oder sogar 2 ist und dass es bei uns attraktiver wäre. Und die Zahlen sprechen auch auf eine Art für ihn. 24 Einsätze hat er gemacht, 7 Vorlagen, 1 Tor. Das ist für einen Verteidiger in der Viererkette sind das gute Werte. Und Felix scheint sich wirklich sehr intensiv mit ihm beschäftigt zu haben. Also natürlich, du hast völlig recht, Jonas, von eben in in der normalen Situation müssten wir wahrscheinlich für den 18 Millionen zahlen, aber jetzt gerade in Holland wurde ja sogar die Saison abgebrochen, also da fehlen sogar die TV-Gelder, die ja die Bundesliga wieder reinholen konnte durch die verspätet fortgesetzte Saison. Also wer weiß, ob wir den nicht für 12 Millionen kriegen würden, was auf jeden Fall Fakt ist, er ist günstiger zu haben als ein Philipp Max, den ich komplett abschreiben würde. Dazu hat uns der Felix ja auch noch was Interessantes gesagt, dass er sich da wohl ziemlich wohl fühlt und dass er auch nicht denkt, dass Max jetzt zu uns ausgerechnet gehen würde und diesen in Anführungszeichen kleinen Schritt macht. Aber gerade vom Profil her klingt es wirklich interessant. 20 Jahre alt, flink, wendig, Linksfuß und U21-Nationalspieler. Also würde ich auch zustimmen, das ist das Profil, in dem wir fahnden sollten.
Es stimmt wirklich alles, deswegen muss ich da wirklich nochmal riesen Respekt an den Felix geben, weil es stimmt wirklich alles. Das Einzige, was mich ein bisschen schlucken lässt, ist eben dieser lange Vertrag, diese 11 Millionen und eben noch der Punkt, das, was du gerade gesagt hast, dass er eben mit Blick auf die Champions League mindestens Europa League spielt. Das heißt, wenn er Europa League, Champions League, AZ Alkmaar bekommt auch noch Geld dazu. Ich weiß nicht, ob AZ Alkmaar den jetzt einfach nur, da müsste man jetzt wirklich Insiderwissen haben, dass AZ Alkmaar Geldprobleme hätte oder sonst irgendwas, wo ich natürlich keine Ahnung habe, dass sie irgendwie ihn jetzt für 13 Millionen verscherbeln würden. Weil bei den Zahlen und bei dem Alter und bei dem Marktwert ist für 13 Millionen, bei dem Potenzial, wäre für mich verscherbeln. Also ist eigentlich so. Also da wartet man doch lieber noch ein Jahr und verkauft ihn dann vielleicht irgendwie für 20, 25 an irgendeine Premier League-Mannschaft. Weißt du, was ich meine?
Deswegen. Aber das Profil passt und es ist auf jeden Fall ein guter Beitrag zu unserem Transferkarussell. Was mir jetzt auch noch eingefallen ist, ganz kurz, nur um das nochmal zu erwähnen, weil das natürlich auch ein total legitimer Vorschlag war von Mirko auf Instagram, ist der Name Tim Leibold vom HSV, der natürlich wesentlich günstiger wäre.
Ja, den Namen habe ich auch schon gesehen, ja. Dadurch, dass Hamburg jetzt halt überraschend dann nicht aufgestiegen ist, ist natürlich jetzt ja sozusagen die Jagd eröffnet und alle Spieler, die aufsteigen wollten unbedingt mit dem HSV und jetzt merken, oh, wurde ja doch nix, die könnte man natürlich jetzt vielleicht doch ein bisschen günstiger bekommen. Der hat natürlich nur einen Marktwert von 4 Millionen.
Genau, und hat, wie auch immer er das gemacht hat, in 34 Spielen 17 Scorerpunkte geholt. Und das bei einem HSV, der gerade am Ende gar nicht mehr so torgefährlich war. Also ich kenne ihn nicht gut genug, aber ist natürlich jemanden, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben kann. Und das wäre halt auch so ein Transfer wie dem hier bei Adamian, dass man guckt, okay, was sind so die Topspieler aus der zweiten Liga? Hat ja schon mehrmals funktioniert. Und er ist auch in dem Fußballeralter 26. Da muss man jetzt gucken, okay, schafft man nochmal den nächsten Schritt oder nicht? Also danke auch Mirko für deinen Beitrag via Instagram.
Ja, aber abschließend nochmal zu sagen, wegen den Transfers, ich bekomme mittlerweile ein bisschen das Gefühl, dass wir nicht mehr viele Namen bekommen werden. Ich glaube tatsächlich, dass wir relativ zufrieden sein können mit unserem Kader. Und ich kann mir tatsächlich, auch wenn wir jetzt beide schon seit Folgen sagen und jeder Fan sagt eigentlich, wir brauchen einen Linksverteidiger, ich glaube nicht, dass wir allzu überrascht sein müssten, wenn doch keiner kommt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann Sko doch gesetzt ist als Linksverteidiger und dass dann eben Brennett oder vielleicht auch Staffy, wenn er doch bleibt, als Backups dann doch reichen. Also zumindest, dass die Sebastian Hoeneß reichen. Das heißt, ich wäre mir da nicht allzu sicher, dass da tatsächlich noch jemand kommt.
Also ich hoffe schon auch auf kleinere Veränderungen, aber das hat uns der Felix auch zu Recht mitgeteilt. Es werden nicht mehr 3-4 Spieler kommen. Ich denke noch an 1-2 Namen, die kommen werden, die auch Stammspielerpotenzial haben. Es gibt nicht den großen Umbruch und den großen Umbruch brauchen wir auch nicht. Jonas, du musst demnächst weg. Ich hätte noch eine Mini-Rubrik für 3 Minuten. Passt das noch?
Ja, können wir machen.
Zum Abschluss hätte ich noch ein paar interessante Fakten oder vielmehr Fragen an dich. Einfach nur, damit wir nochmal die letzte Saison ganz kurz eingeschätzt haben. Und manchmal trübt einen ja auch so ein bisschen das eigene Gefühl. Ich habe mir die Statistiken von Fußballstats auf Instagram angeguckt. Und die haben hier zum Beispiel auch eine Liste. So oft konnten die Teams in den Extra-Minuten ein Tor erzielen, also in der Nachspielzeit. Wo würdest du uns da so einschätzen im Bundesliga-Vergleich?
Tore also in der Nachspielzeit. Also geht zum Tabellenplatz.
Ja.
Heieiei. Das ist natürlich die Frage.
Vorderes Mittelfeld, ganz hinten, ganz vorne. Tore in der Nachspielzeit.
Geht auch in der Halbzeit, also 45 plus theoretisch.
Steht hier leider nicht.
Okay, aber wahrscheinlich sind da eh meistens nur 1 Minute. Eben. Die lange Nachspielzeit ist ja meistens am Ende. Okay, dann können wir das mal an der Stelle vernachlässigen. Okay, ich würde einfach mal sagen, Platz 6 bis 9.
Ja, gar nicht schlecht. 4. mit 4 Toren, also ziemlich gut tatsächlich. Jetzt das Gleiche im Gegenstück, schwache Nerven. So oft bekamen die Teams in der Nachspielzeit ein Gegentor. Wo sind wir da ungefähr anzusiedeln?
Ah, ist dann jetzt, je weiter hinten man ist, desto besser?
Ja, 18. wäre im Prinzip am besten, weil dann hätte man gar kein Tor in der Nachspielzeit gefangen.
Okay. Sag tatsächlich 14.
Jetzt muss ich kurz hier Mathe machen. 15. Wir haben ein einziges Tor in der Nachspielzeit nur kassiert. Und das war ja, viele werden sich erinnern, unter Nagelsmann und Gisdol immer so das ganz, ganz große Problem. Das hat Schröder immerhin...
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eindeutig Alfred Schröders Verdienst.
Ja, also der pragmatische Fußball hat auch Vorteile. So, ja. Ein, zwei Sachen habe ich noch. Das geht jetzt ganz schnell, denke ich. Wer ist unser schnellster Spieler?
Bebu,
richtig. 35,6 km/h Topspeed. Wer kreierte die meisten Großchancen mit Vorlagen? Oder Dribblings?
Grilic.
Robert Sko.
Ei, okay.
Wer absolvierte die meisten Dribblings erfolgreich? Kommst du nicht drauf. Aber sag mal.
Die meisten oder prozentual?
Prozentual. Sind natürlich nur Spieler, die auch regelmäßig gespielt haben. Keiner, der nur dreimal gespielt hat.
Okay. Baumgartner.
Samaseku.
Okay.
Wer war der Passsicherste in Prozent angekommene Pässe?
Posch.
Grilic, 91%. Nicht so richtig überraschend, ehrlich gesagt.
Nee, aber ich dachte jetzt nur vielleicht Posch wegen Innenverteidigerposition. Grilic wäre meine zweite Wahl gewesen.
Ja, oder vielleicht Vogt von der Hinrunde noch, wer weiß genau. Zwei habe ich noch. Der Zweikampfstärkste war...
Auch Grilic.
Nee, Ermin Bicacic, 66% gewonnene Duelle. Nicht schlecht.
Okay, hätte man sich denken können, ja, stimmt.
Also da passt der Spitzname Eisen-Ermin wahrlich. Und der Laufstärkste, meiste Kilometer pro Spiel.
Wahrscheinlich, also Baumgartner ist immer mit vorne dabei. Kaderabek wäre noch eine Alternative.
Ja, ich denke, die wären auch unter den Top 5, aber nee.
Rudi wäre auch eine Alternative. Nee, aber dann würde ich sagen Baumgartner.
Es ist Sebastian Rudi tatsächlich gewesen.
Okay, ja, aber ja, ist natürlich schwer zu sagen.
Ja, aber so, das ist nochmal ganz interessant, um auch so ein bisschen nochmal die alte Saison ein bisschen abzuschließen. Also wirklich sehr interessante Statistiken hier auf fußballstats.com bei Instagram. Und von meiner Seite aus wär's das und du musst auch gleich zum Fußballtraining.
Genau, dann würde ich sagen, dann sind wir für diese Folge auch am Ende angelangt. Und schreibt uns gerne, falls ihr irgendein Anliegen habt, auf Instagram unter Hoffefunk oder auf Facebook bei Hoffe News.
Ganz genau. Wie ihr gemerkt habt, haben wir jetzt Felix und Mirko mit einbezogen und wir beziehen euch auch gerne mit ein, wenn ihr konstruktive oder spannende Ideen oder Fragen habt. Also, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Bis nächste Woche.
Ciao, macht's gut.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.